Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Immer wieder werden diverse Halbwahrheiten und Falschinformationen zum Thema Händedesinfektionsmittel in den Medien verbreitet. Zum Beispiel, dass dem Pflegepersonal nur alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden würde, weil es so billig sei. Chlorhaltige Mittel seien viel verträglicher, etc. Dies war auch der Auslöser, diesen Faktencheck mit einigen Tipps für die Praxis zusammenzustellen. Faktencheck, Händedesinfektionsmittel. Alles weitere von Marie-Louise Einfold. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
In den sozialen Medien geistern seit einiger Zeit ziemlich fragwürdige Artikel zum Thema Händedesinfektionsmittel herum. Manche davon behaupten sogar, Pflegekräfte brauchen Händedesinfektionsmittel ohne Alkohol.
Es gibt das Gerücht, dass chlorhaltige Händedesinfektionsmittel viel verträglicher sind und dem Pflegepersonal vorenthalten werden, weil sie viel teurer sind als alkoholhaltige Desinfektionsmittel.
Also da ist die Datenlage im Moment ziemlich eindeutig. Also Fakt ist, dass der VAH, die IHO und alle zwei im Einklang mit dem RKI eindeutig davon abraten, chlorhaltige Händedesinfektionsmittel zu verwenden. Das hat erstens mit dem Grund, weil die Mittel sehr instabil sind, die freies Chlor enthalten, also das Aktivchlor vor allem, und nicht klar ist, beziehungsweise viele von denen Hautirritationen hervorrufen. Also das ist eindeutig die Botschaft, derzeit wird davon abgeraten. Beim IHO ist nachzulesen, dass eine Wirksamkeit innerhalb von einer Minute bei chlorbasierten Desinfektionsmitteln in hautverträglicher Anwendungskonzentration erfahrungsgemäß in der Regel nicht gegeben ist. Dagegen sind alkoholbasierte Desinfektionsmittel bei angemessener Formulierung innerhalb von 30 Sekunden wirksam, was natürlich im Hinblick auf die Hautverträglichkeit und die Anwendercompliance deutlich vorteilhafter ist. Kurzen Exkurs möchte ich nur machen in die Flächendesinfektion, zum Beispiel mit chlorhaltigen Desinfektionsmitteln. Da ist es ja so, dass die oft korrosiv sind, also das heißt, sie greifen die Oberflächen an, also speziell empfindliche Oberflächen. Und was ganz besonders zu beachten ist, dass man chlorhaltige Lösungen nie mit sauren Reinigern mischen sollte, weil da kommt es zur Chlorgasbildung und Chlorgas ist giftig. Das ist zum Beispiel bei Toilettenreinigung wesentlich, wenn man sagt, man reinigt die Toilette mit zum Beispiel einem Essigreiniger, also der ist sauer, und desinfiziert nachher dann mit einer chlorhaltigen Lösung, dann ist dringend anzuraten, dass man dazwischen eine Zwischenspülung macht, dass einfach der saure Reiniger wieder verdünnt ist bzw. ganz weg ist und dann nachher die chlorhaltige Lösung ihre Wirkung tun kann, ohne dass Chlorgas entsteht. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass zum Beispiel im Schwimmbad, ja, sagen ja viele Leute, man, da riecht so nach Chlor. Und da kann man von fachlicher Seite eindeutig sagen, in Wasser gelöstes Chlor ist so gut wie geruchslos. Chlor reagiert allerdings mit Harnstoff, also das heißt Urin. Und wenn jetzt Chlor gemeinsam mit Harnstoff sozusagen reagiert, entsteht Trichloramin. Und das riecht man, ja, kann man riechen, das reizt die Augen, die Nase, die Rachen und die Bronchien. Das gehört auch zu der Gruppe von den Stickstoffhalogeniden. Und ganz vereinfacht gesagt, also gerade in Schwimmbecken, wo Pipi gemacht wird, also Kinderschwimmbecken, oft riecht man dann das Chlor vermeintlich. In Wahrheit ist es aber das Trichloramin, das dann auch reizen kann. Also das ganz eine interessante Seitennote zu Thema Chlor, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel.
Ein weiteres Gerücht ist, dass nach der Desinfektion mit alkoholbasierten Substanzen die Hände gewaschen werden müssen, damit sich die Keime nicht weiter verteilen.
Tja, also ist ein nettes Gerücht. Fakt ist, dass die hygienische Händedesinfektion mit alkoholischer Lösung einfach die transiente Hautflora reduziert. Also das ist die Hautflora, die sozusagen vom Patienten eventuell auf die Haut aufgetragen wird, die man dann vermeiden will, von einem Patienten zum anderen Patienten zu übertragen. Das wird eindeutig durch die alkoholische Händedesinfektion reduziert, also die transiente Flora. Und Hände waschen ist eigentlich dann nur zusätzlich notwendig bei gewissen Indikationen. Also das ist zum Beispiel, wenn Schmutz entfernt werden sollte, wenn man auch Bakteriensporen entfernen möchte. Also Bakteriensporen sind nämlich durch alkoholische Händedesinfektionsmittel nicht sozusagen tot zu kriegen. Das wäre zum Beispiel bei Erkrankungen mit Clostridium difficile, das ist eine Durchfallserkrankung, wo Händewaschen dringend notwendig ist und die Händedesinfektion alleine nicht ausreicht. Jetzt von den Zeitpunkten oder wann man allgemein Hände waschen sollte, also jetzt im Kontext zu Gesundheitsberufen, ist es anzuraten, bei Dienstbeginn Hände zu waschen, wenn sichtbare Kontamination stattgefunden hat, also irgendwie Verschmutzungen. Natürlich nach der Toilettennutzung, nach dem Naseputzen etc. Und auch, wenn man beim Essen zubereiten dabei ist, beziehungsweise wenn Essen auch ausgeteilt wird. Womit soll man die Hände waschen? Da würden wir am besten empfehlen Flüssigseife mit neutralen pH-Wert oder schwach sauren pH-Wert. Aber noch viel wichtiger wie gute Pflegeprodukte und gute Reinigungsprodukte ist auch die Hände gut trocken zu halten. Also wirklich gut abtrocknen, schauen, besonders bevor man in Handschuhe schlüpfen muss, dass die Hände gut trocken sind. Es kommt ja auch nicht nur darauf an, dass man die Hände möglichst oft wäscht, sondern möglichst gezielt. Ja? Also nur weil ich viel wasche, heißt das nicht, dass ich zwangsläufig einen günstigen infektionsverhindernden Effekt habe. Ja? Also sie dient die Händewaschung im Alltag hauptsächlich zum Schutz vor Infektionserregern, aber auch diverse Schadstoffe wie zum Beispiel Pestizide etc. werden reduziert bzw. entfernt, also vor allem auch noch am Obst- oder Gemüsekauf. Also auf die Hände waschen kann man nicht immer verzichten.
Vom Händewaschen jetzt wieder zurück zum Händedesinfizieren. Wann soll ich mir jetzt eigentlich die Hände desinfizieren?
Ja, in der Pflege, vor allem im stationären Setting, gibt es die 5 Momente der Händehygiene. Das entspricht den 5 Indikationen zur Händedesinfektion. Das ist vor allem vor Patientenkontakt, vor aseptischen Tätigkeiten, nach Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien, nach Patientenkontakt und nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung. Die Mittel, die dazu empfohlen werden, sind, wie gesagt, laut der Fachliteratur im Moment eindeutig verschiedene Alkoholverbindungen. Da gibt es einerseits die Ethanolverbindungen, die sind sehr gut verträglich und auch besonders für empfindliche Patienten, zum Beispiel auch Neugeborene oder Patienten mit Atemwegserkrankungen zu empfehlen. Propanolverbindungen, die werden noch besser vertragen oft als die alkoholischen, also die Ethanolverbindungen. Der Grund ist einfach, weil sie sich weicher anfühlen, ja. Im Prinzip ist aber Propanol auch nur ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel.
Wie schaut es jetzt eigentlich aus? Steigt der Alkoholgehalt im Blut nach der Händedesinfektion?
Naja, also das ist fast zu vergleichen, wenn ich einen Birnensaft trinke. Also es gibt da wirklich Untersuchungen, auch von Kramer et al., die sagen, die haben da innerhalb von einer halben Stunde ganz oft die Hände desinfizieren lassen von Probanden. Und da ist es schon zu einem Blutalkoholanstieg gekommen, aber in einem total unrelevanten Bereich. Also ist zu vernachlässigen. Das wird oft von muslimischstämmigen Menschen postuliert, dass sie sich nicht die Hände desinfizieren wollen mit alkoholischen Händedesinfektionsmitteln. Das Argument kann man aber stark nehmen.
Stimmt es, dass frisch gecremte Hände Keime anziehen?
Nein, das stimmt nicht. Ich weiß auch nicht genau, von wo dieser Mythos kommt. Was allerdings ganz sicher ist, dass Hautpflege ganz wichtig ist, der Hautschutz auch gerade für beanspruchte Hände besonders wichtig ist und die Händedesinfektion dazugehört, dass man Infektionserreger von einem Patienten zum anderen Patienten trägt. Das heißt, es sind drei Punkte, die wesentlich sind, um ein Optimum für Mitarbeiter herauszuholen. Ja. Also gute Händedesinfektionsmittel, gute Hautpflegemittel und einen adäquaten Hautschutz verwenden. Wir sehen es in der Praxis ganz oft, dass sich die Leute nicht sicher sind oder nicht bewusst sind, dass es einen Unterschied zwischen Hautpflege und Hautschutzprodukten gibt. Es gibt da Produkte, die nur Hautschutzpräparate sind, machen eine dünne Silikonschicht über die Haut und schützen vor Chemikalien oder dass das Wasser die schützen vor Chemikalien oder starker Beanspruchung. Allerdings, wenn diese Filme auf der Haut aufgebracht sind, kann die Hautpflege nicht ordentlich einwirken. Also wenn man zum Beispiel jetzt wirklich nur ein Hautschutzprodukt aufträgt, ist es dann wichtig, dass man vorher, auch eine gewisse Zeit vorher Hautpflege auftragt, dass die Haut wirklich genährt sein kann und sich gut aufbauen kann und dass dann als Schutz der Hautschutz aufgetragen wird. Wenn man nicht direkt nach dem Hautschutzpräparat die Hautpflege auftragt, kann die nicht mehr gut wirken und es ist eigentlich sozusagen umsonst, ja, vertane Mühe. Also wichtig ist, nur gepflegte und intakte Hände können gut desinfiziert werden. Das kennen wir auch, wenn wer einen kleinen Schnitt hat oder eine kleine Verletzung, kann schon ziemliche Schmerzen machen nach einer Händedesinfektion, weil es einfach brennt. Und ja, je gesünder und intakter die Hände sind, desto mehr Freude hat man an der Händedesinfektion.
Stimmt es eigentlich, dass Apotheken nach Belieben Händedesinfektionsmittel herstellen können?
Naja, also für den Privatgebrauch natürlich. Ja. Also da kann man ja auch Händedesinfektion mit Schnaps oder diversen anderen Spiritosen machen zum Beispiel. Natürlich wirkt das. Ja. Und man kann auch verschiedene Mischungen nehmen. Ja. Also in diesem Bereich, da kann sich jeder austoben. Ja. Es war auch im Rahmen der Pandemie eine Ausnahmesituation. Da waren plötzlich Desinfektionsmittel Mangelware, auch der Rohstoff Alkohol teilweise nicht so einfach zu bekommen. Und da hat die WHO-Rezeptur, also das ist eine freie, nicht geschützte Rezeptur zur Herstellung von Händedesinfektionsmitteln, hat einen totalen Hype wieder erlebt. Die ist von jedem Apotheker, von jedem Fachpersonal nachzumischen mit einfachen Mitteln auch. Wirkt natürlich, hat aber auch gewisse Limitationen. Also das Glycerin ist da nur drinnen als Pflegeprodukt. Das ist einfach ein einfacher Schmierstoff, sage ich jetzt vereinfacht, der weit entfernt ist von manchen anderen Pflegeprodukten oder Pflegestoffen, die in Desinfektionsmitteln drinnen sind. Das heißt, also für einen Privatgebrauch oder einen normalen Drogerievertrieb, die Desinfektionsmittel unterliegen nicht strengen Reglementationen. Im Rahmen der Pandemie hat es viele Ausnahmen gegeben, aber ansonsten gibt es eine Reihe von verschiedenen internationalen und nationalen Voraussetzungen und Vorschriften für Wirksamkeitsprüfungen. Ja. Also da gibt es viele europäische Normen, also ganz wesentlich ist die EN 1500 oder die EN 13727, also möchte jetzt nicht alle runterlesen, ja, aber nach denen muss geprüft werden, das sind genaue Vorgaben, die einzuhalten sind. Und wenn da zum Beispiel ein Desinfektionsmittel eine Minute braucht, um gegen Bakterien und Hefen wirksam zu sein, dann kann es für einen gewissen Bereich oder für ein gewisses Spektrum die Wirksamkeitsbestätigung bekommen. Für bestimmte andere Viren etc. ja, müssen höhere Anforderungen erfüllt werden. Die Prüfungen erfolgen ja immer abhängig von der Anwendungsart, also ob man es zum Beispiel für Fläche braucht, für Haut oder andere Einsatzgebiete. Und auch je nach Anwendungsbereich. Es ist ein Unterschied, ob man Mittel für Medizin braucht, für einen Lebensmittelbereich oder in einer Wäscherei. Was da auch noch zu sagen ist, also es sind da zwei verschiedene Rechte jetzt schlagend. Also das ist auf der einen Seite das Arzneimittelrecht und auf der anderen Seite die Biozidverordnung. Da ist generell zu sagen, dass Biozidzulassungen auf dem Chemikalienrecht beruhen. Dabei ist der Fokus vorrangig auf der Anwendung von den Chemikalien. Die Zulassung von Händedesinfektionsmitteln sind bei uns üblicherweise als Arzneimittel berücksichtigt. Und da schaut man überwiegend den Zweck der Anwendung an. Ja? Und es ist bei Händedesinfektionsmitteln eindeutig eine wesentliche Maßnahme der Hygiene. Da wird auch auf die mikrobiologische Qualität des Produkts Bezug genommen. Es gibt da Gemeinsamkeiten im Biozid und in der Arzneimittelzulassung, aber allerdings auch massive Unterschiede. Da fängt schon an bei den Kriterien zum Beispiel für die Zulassung. Für Arzneimittel sind mindestens zwei unabhängige Gutachten von unterschiedlichen akkreditierten Labors gefordert. Die Gutachten müssen jeweils in Doppeltestung durchgeführt werden, also wirklich unabhängig. Mit je zwei Testdurchläufen, das entspricht dann insgesamt vier Testreihen. Im Gegenzug dazu ist für Biozide ein einzelner Test ausreichend. Außerdem sind beim Biozidverfahren derzeit keine speziellen Qualitätsnachweise für die Prüflabore vorgeschrieben, wo im Gegenzug aber beim Arzneimittelverfahren Prüflabore akkreditiert gemäß der ISO IEG 17025 sein müssen. Ja. Weiters muss man auch sagen, dass keine Studien für Biozide an Menschen durchgeführt werden dürfen. Das ist im Rahmen der Arzneimittelzulassung aber möglich. Für Wirkstoffe wie zum Beispiel Aktivchlor, also da haben wir vorher schon gesprochen über chlorhaltige Händedesinfektionsmittel aus Natriumhypochlorid, können solche Daten nicht herangezogen werden, weil es da keine Arzneimittel gibt in diesem Moment. Ja. Was nur dazu kommt, ist, dass es im Arzneimittelbereich etablierte Pharmakovigilanz gibt. Das heißt, Meldungen bezüglich Nebenwirkungen müssen dokumentiert werden und die werden periodisch ausgewertet. So ein ähnliches System besteht im Biozidsektor nicht. Also zusammenfassend kann da wirklich gesagt werden, dass das Biozidrecht, also die Basis ist, auf der bei Bedarf weitergehende Maßnahmen aufgesetzt werden können, um die hohen Standards, die wir im Moment haben, für Händedesinfektionsmittel weiter garantieren zu können.
Eine Frage jetzt zur UV-Desinfektion. Ist die wirklich das Optimale? Es wird ja behauptet, dass aufgrund geringer Wertschätzung, die den Mitarbeitern oft vorenthalten wird, weil in der Fleischindustrie ist sehr üblich.
Ja, das ist auch eine ziemlich coole Fake News, kann man sagen. Also UV-Desinfektion wirkt, also das kann man sagen. Ja. Also vor allem im Lebensmittelbereich, im technischen Bereich, wir kennen es von der Wasseraufbereitung. Also allein jeder weiß, Sonne tötet Keime, kann, wenn ich ein Holzbrett in die Sonne lege, ist ein Hausmittel dann auch, dass das sozusagen wieder sauber ist. Aber im Endeffekt lässt man da die Sonne eine desinfizierende Wirkung machen. Ja. In vielen Bereichen stößt aber die Desinfektion mit dem UV-Licht an die Grenzen. Ja. UV-Strahlung und ganz besonders kurzwellige UV-Strahlung, also UVC-Licht, das wird meistens auch im Bereich der Oberflächendesinfektion eingesetzt, kann für Menschen hochgradig gefährlich sein. Also wenn man da nicht ausreichend geschützt ist oder das Produkt nicht ausreichend schützt, kann die schädliche Strahlung zu schweren Verletzungen des Auges führen. Und also die Adsorption über die Haut kann eventuell Zellveränderungen bewirken und im schlimmsten Fall zu Krebs führen. Also im Angestelltenverhältnis ist da vor allem der Arbeitsschutz sehr gefragt, dass die Augen ausreichend geschützt sind im Zusammenhang mit UV-Desinfektion. Jetzt sind in den letzten Monaten viele so UV-desinfizierende Geräte angeschaut oder sind uns vorgestellt worden, weil das gerade sehr boomt. Da ist ein weiteres Problem oft die wiederkehrende Sicherstellung von der desinfizierenden Leistung. Die meisten Lämpchen haben eine limitierte Lebensdauer, also manche Hersteller geben da an, dass man zum Beispiel 100 Mal desinfizieren kann. Nur wie weiß ich dann, dass das die 100 Mal abgelaufen sind oder die 100 Mal Desinfizieren schon stattgefunden haben? Dann hat man wieder extra auch ein Kästchen, braucht Strom dazu oder einen Akku. Eine interessante Side-Note dazu, es gibt ja die photodynamische Desinfektion, das ist ja die Lichtdesinfektion mit einer bestimmten Wellenlänge. Da wird eine harmlose Flüssigkeit, das ist der Photosynthesizer, wird auf die Hautareale zum Beispiel aufgetragen und dann wird mit ungefährlichem sichtbarem Licht bestrahlt, das reicht eine ganz kurze Zeit auch. Da können dann Bakterien, Viren, Sporen, Helmiten etc. sogar abgetötet werden und anscheinend auch sehr hautschonend. Im Moment wird die Technik vor allem kleinflächig bei schlecht heilenden Wunden oder in der Zahnmedizin angewendet.
Also, dass da so viele Falschinformationen im Umlauf sind, das war mir wirklich nicht bewusst und es ist wirklich Aufklärung sehr wichtig.
Ja, das stimmt. Also Aufklärung, 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 Aufklärung auf allen Kanälen. Und deswegen bin ich sehr dankbar über die Möglichkeit, dass man im Podcast vielleicht Leute anspricht, die man sonst nicht erreicht.
Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal!